HR Info. Die Reportage.
Erst Hochwasser, dann Corona. Venedig kämpft ums Überleben. Hören Sie jetzt ein Feature dazu von unserer Italien-Korrespondentin Lisa Weiß.
Bunte Ketten, Ohrringe, Armbänder. Der ganze Laden von Niccolò Sitto ist voller Schmuckstücke aus Murano-Glas. Seit rund 5 Jahren führt er das kleine Ladengeschäft am Markusplatz in Venedig. Seine Eltern sind Kunsthandwerker, ein Familienbetrieb. Hochwasser sind sie hier in Venedig gewohnt, sagt Niccolò Sitto bei unserem Besuch im Februar. Aber das Hochwasser vom 12. November 2019 war schlimmer als die meisten zuvor. Es kam schneller, das Wasser stieg höher als sonst, erinnert sich Niccolò. Kniehoch stand es in seinem Geschäft.
Wir mussten das Wasser herausbringen mit allem, was wir hatten. Bürsten, Schwämme, Eimer. Es war ein großes Problem. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben uns ohnmächtig gefühlt, konnten nichts tun, konnten nur zuschauen und hoffen, dass das Wasser möglichst bald zurückgeht.
Nach dem Hochwasser konnte Niccolò den Laden wieder öffnen. Venedig war zwischendurch wieder zurück in der Normalität, wenigstens auf den ersten Blick. Aber seit dem Hochwasser kamen merklich weniger Touristen nach Venedig. Und als dann noch Italien besonders schlimm von der Corona-Pandemie betroffen war, musste Niccolò seinen Laden sowieso wieder schließen. Erst seit Ende Juni ist er wieder geöffnet. Die Schäden des Hochwassers sind immer noch zu erkennen. Zum Beispiel am Fußboden. Der ist fleckig geworden. Durch das Wasser, der Boden müsste dringend trockengelegt werden. Wegen der Pandemie war das bisher nicht möglich. Die Stromleitungen sind schon erneuert worden. Auch die Kasse war kaputt.
Wenn ich rechne, hier im Geschäft, vom Fußboden übers Licht bis hin zum Telefon, haben wir einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Dazu kommt die Ware, die kaputt gegangen ist, etwa 7.000-8.000 Euro.
Die Behörden hätten Entschädigung und Soforthilfen versprochen, erzählt er. Gesehen hat Niccolò davon immer noch nichts. Er glaubt auch nicht mehr wirklich daran, dass sein Schaden ersetzt wird. Für den zerstörten Schmuck werde er kein Geld bekommen, das sei schon klar, sagt der Juwelier.
Ich habe mich informiert, wie man eine Entschädigung bekommt. Und sie haben mir gesagt, dass ich kein Anrecht darauf habe, weil wir Kunsthandwerker sind und daher keine Rechnungen für die Ware haben, die kaputt gegangen ist. Es ist eine Schande. Ich habe nichts machen können.
Die Bearbeitung der Schäden laufe gut, sagt dagegen Maurice Ceron, der Bürochef des Bürgermeisters von Venedig, bei unserem Besuch im Februar. Stolz führt er vor, wie und wo die Venezianer im Internet ihre Schäden melden konnten. Einfach online ein Formular ausfüllen, alle benötigten Dokumente hochladen, fertig. Zeitersparnis für die Verwaltung, kein Vergleich zu den Papierbergen, die normalerweise immer nötig waren.
Wenn man an die Erdbeben denkt, die Leute haben frühestens nach 2 Jahren ihr Geld bekommen. Ich weiß nicht, wann wir mit 7.000 Anträgen fertig gewesen wären, wenn wir das so gemacht hätten wie immer.
7.000 Anträge, so viele sind bis Ende Januar eingegangen, erklärt Ceron. Betroffen waren Privatwohnungen und Ladengeschäfte. Bei manchen war die Küche überflutet, bei anderen stand das Schlafzimmer unter Wasser. Bis Ende Juni haben nach Angaben der Stadt Venedig gut 1.500 venezianische Einwohner und Geschäftsleute Geld für die Schäden bekommen. Italien hat dafür Millionen Euro ausgegeben, ebenso wie für die Restaurierung öffentlicher Gebäude. Doch es sieht so aus, als ob einige Venezianer auf einem Teil ihres Schadens sitzen bleiben werden.
Die Schäden an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen werden auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. Schäden von etwa 100 Millionen wurden von Privatleuten gemeldet. Insgesamt sind uns also Schäden in Höhe von etwa 500 Millionen Euro bekannt. Dann gibt es Schäden, die nicht erstattungsfähig sind. Manche haben gar keinen Antrag gestellt. Also in Wirklichkeit sind es mehr.
Zurück zum Markusplatz. Es ist sonnig, ein wunderschöner Tag Ende Februar. Von Hochwasserschäden erstmal nichts zu sehen. Aber es gibt sie, auch am Markusdom. Das will Pierpaolo Campostrini beweisen. Er ist für die Erhaltung des Gebäudes zuständig. Wir gehen durch die Kirche in die Krypta, sagt Campostrini, geht voran und steigt durch eine enge Treppe nach unten. Hier sind Venedigs Patriarchen begraben, erklärt er. bis auf die, die Päpste wurden. Die ruhen in Rom. In der Krypta unter dem Markusdom riecht es nach Schimmel. Die Luft ist feucht, es ist halbdunkel. Auch hier stand das Salzwasser, erklärt Pierpaolo Campostrini. Und das, obwohl die Krypta in den 1990er Jahren renoviert und dabei eigentlich komplett gegen Hochwasser abgedichtet wurde. Auf den ersten Blick sieht man hier unten kaum Schäden. Aber dann kratzt Campostrini relativ weit oben an einer Wand. Kleine Steinchen lösen sich. Er zerreibt sie, leckt daran. Sie schmecken salzig, sagt er. Der Grund, das Salzwasser hat sich durch die ganze Wand nach oben gesogen, ist dann getrocknet, aber das Salz ist geblieben. Jetzt zerstört es langsam das Mauerwerk, sagt Pierpaolo Campostrini.
Wenn es ein Erdbeben gibt, entlädt sich sehr viel Energie in wenigen Sekunden. Man sieht sofort, was passiert ist. Hier geht alles langsamer. Das Material altert praktisch vorzeitig, vor allem Marmor und Ziegelsteine.
Eigentlich ist vor kurzem ein neues Entwässerungssystem gebaut worden, das dafür sorgen sollte, dass der Dom nicht mehr überflutet wird. Doch beim Hochwasser vom 12. November hat es nichts genutzt. Man habe die Technologie, um auf den Mond zu fliegen, meint Campostrini. Dann müsse man doch auch Technologien haben, um Wasser vom Markusdom fernzuhalten. Denn jedes weitere schlimme Hochwasser kann verheerende Folgen haben, meint Campostrini, weil das Mauerwerk schon vorgeschädigt ist. Die Zeit drängt, sagt er. Fluten wie die vom 12. November seien in den vergangenen Jahren häufiger geworden.
Wenn euch jemand sagt, Hochwasser habe es doch schon immer gegeben, dann stellt ihn mir vor, ich werde ihn ohrfeigen, weil es einfach nicht stimmt.
Doch was hat sich verändert in den vergangenen Jahren? Und warum war die Flut im November so verheerend? Was ist da passiert? Eine Antwort findet man hier. Im Wettervorhersage- und Flutwarnungszentrum der Stadt Venedig beim Physiker Alvise Papa. Über viele Bildschirme flimmern Daten von Messstationen und Satelliten. Papa und seine Kollegen berechnen jeden Tag eine Hochwasservorhersage. 187 Zentimeter war das Hochwasser im November. Höher stand das Wasser nur im Jahr 1966. Aber bevor er über die Gründe spricht, will Alvise Papa noch etwas erklären. Es ist ihm ein wirkliches Anliegen. 187 Zentimeter, das heißt nicht, dass auf dem Markusplatz das Wasser fast 2 Meter hoch stand. Denn die Stadt liegt nicht auf Höhe des Nullpunkts.
Was heißt das? Der Markusplatz, einer der am tiefsten gelegenen Orte der Stadt, beginnt sich ab etwa 82 bis 90 Zentimeter mit Wasser zu füllen. Bis 90 Zentimeter kann man in der ganzen Stadt problemlos spazieren. Ab 90 Zentimeter macht nur der Markusplatz Probleme. Bei 110 Zentimeter sind nur 10% der Stadt schwierig.
Bei 187 Zentimetern sind allerdings schon weite Teile der Stadt überschwemmt. Dieser 12. November war aber ein absoluter Ausnahmetag, sagt Alvise Papa. Viele meteorologische Ereignisse sind zusammengekommen. Der Meeresspiegel war für die Jahreszeit sehr hoch. Es war 2019 überhaupt sehr warm. Und dann ist auch noch ein Hochdruckgebiet mit Polarluft im Gepäck auf ein Tiefdruckgebiet getroffen. All das ging so schnell, dass sie nicht mehr mit großem Vorlauf warnen konnten, sagt Alvise Papa.
Was vor allem viele Schäden verursacht hat, war, dass ein tropischer Wirbelsturm über die Stadt Venedig und über das Becken von San Marco hinweggezogen ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ganz ehrlich, Mitte November habe ich so etwas in meiner ganzen Karriere noch nie gesehen.
Liegt das am Klimawandel? Alvise Papa zögert, sagt dann, er sei Physiker, kein Klimaforscher im klassischen Sinn. Aber es habe sich etwas verändert mit dem Meer und mit dem Hochwasser in den letzten Jahren. Schlimme Flutwellen kämen häufiger und schneller. Ein Besuch bei Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro. Auch er sieht, dass sich das Klima verändert und, auch das fällt auf, er scheint gar nicht mehr daran zu glauben, dass der Klimawandel effektiv bekämpft wird.
Wir stehen vor etwas Unberechenbarem. Es reicht nicht nur zu sagen, es gibt keine Veränderungen mehr. Wir müssen lernen, uns anzupassen.
Anpassen? Wie soll das gehen? Luigi Brugnaro hofft auf Mose. Das Projekt mit dem biblischen Namen hat auch eine fast biblisch lange Vorgeschichte. Erste Überlegungen, die Lagune von Venedig zeitweise zu sperren, um zu verhindern, dass Hochwasser die Stadt überschwemmt, gab es schon in den 1980er Jahren. Beschlossen wurde das Projekt in den 90ern, Baubeginn war in den 2000ern und dann Korruption, Bauverzögerungen, diverse Gerichtsprozesse. Mose ist ein Symbol geworden für vieles, was falsch läuft in Italien. Viele Venezianer winken nur noch ab, wenn sie den Namen Mose hören. Doch jetzt soll das Projekt so gut wie fertig sein. Auf einer künstlichen Insel am Rand der Lagune ist die Schaltzentrale von Mose. Wer wie wir im Februar 2020 hierhin möchte, muss einen Bauarbeiterhelm tragen. Noch immer werden Anlagen gebaut, wird Material transportiert. Das Gebäude wirkt ziemlich verlassen, nur ein paar Computer stehen herum. Aber 2021 kann Mose in den Normalbetrieb gehen, verspricht Monica Ambrosini vom Consorzio Venezia Nuova, einer Firmengemeinschaft, die den Bau ausführt. Und im Notfall bei einem so schweren Hochwasser wie im vergangenen November könnte Mose schon jetzt eingesetzt werden. Der Gedanke hinter Mose sei eigentlich ganz einfach, sagt Ambrosini, nur die Ausführung sei kompliziert. Und erklärt, Venedig liegt in einer Lagune. Diese Lagune hat nur 3 Einfahrten. An diesen Stellen sind auf dem Meeresgrund Metallschachteln angebracht. Bei starker Flut sollen die Schachteln als Barrieren dienen und dem Wasser den Weg in die Lagune versperren.
In occasione di una quarta eccezionale, le barriere.
Wenn es zu einer außergewöhnlichen Flut kommt, werden die Barrieren mit Druckluft befüllt. Diese Druckluft verdrängt das Wasser und die Barrieren, die ja Metallschachteln sind, steigen durch den Auftrieb nach oben und bilden einen schwimmenden Deich.
Si sollevano e creano una diga flottante.
Wenn die Flut sich wieder zurückzieht, sollen die stehenden Metallschachteln wieder zurück auf den Boden sinken. Die Lagune ist dann wieder mit dem Meer verbunden. Hochwasser wie das vom 12. November könnten, wenn das System funktioniert, bald der Vergangenheit angehören, verspricht Ambrosini. Es gibt auch Kritik an Mose. Nicht nur im Bau, sondern auch im Unterhalt werde Mose unabsehbar teuer, sagen die einen. Die anderen befürchten, dass durch die Dämme und die damit verbundenen Schleusensysteme die Einfahrt in die Lagune für große Schiffe schwieriger werden könnte, für Venedigs wichtigen Hafen ein Problem. Naturschützer warnen auch vor Schäden am empfindlichen Ökosystem der Lagune, wenn Mose aktiv ist und kein Wasseraustausch mehr mit dem offenen Meer stattfindet. Wenn Mose, so wie aktuell geplant, nur wenige Male im Jahr hochgefahren wird, wäre das kein Problem für das Ökosystem, sagt der Ozeanograf Georg Umgießer vom Institut für Meereskunde in Venedig. Man regle ja die Lagune auch nicht für Tage ab, sondern höchstens für einige Stunden. Problematisch könnte das alles aber in ein paar Jahrzehnten werden.
Wenn wir uns überlegen, dass in vielleicht 100 Jahren, also am Ende zum Beispiel von diesem Jahrhundert, der Meeresspiegel um 50 Zentimeter gestiegen ist, müssten wir den Mose 300 bis 400 Mal im Jahr zumachen, sprich ungefähr einmal pro Tag. Das ist natürlich nicht mehr möglich.
Für Georg Umgießer gibt es, nach momentanem Forschungsstand, nur 2 Möglichkeiten. Entweder man erhält die Lagune. Dann muss man aber Venedig aufgeben, denn die Stadt wird langsam, aber sicher im Meer versinken. Oder man schottet die Lagune dauerhaft vom Meer ab, macht sie zu einem Süßwassersee und erhält so die Stadt.
Dann wird man eine ganz andere Lagune haben, man wird eine Frischwasserlagune haben in Venedig. Man müsste natürlich dann sich überlegen, was man mit dieser Lagune macht und was man nicht machen kann. Also zum Beispiel, man kann sie nicht verschmutzen, man braucht ein vernünftiges Kanalisationssystem, das noch nicht gebaut ist. Und vor allem, man müsste die Häfen aus der Lagune rausnehmen. Es gibt viele Lagunen auf der Welt, die sehr schön sind und die auch vielleicht ähnlich Venedig sind. Es gibt eine einzige Stadt, die Venedig heißt. Und deswegen würde ich also sagen, dass die Entscheidung, was man retten soll, sehr einfach ist. Ich würde natürlich sofort die Stadt Venedig retten. Man müsste halt in Kauf nehmen, dass die Lagune geändert wird.
Erst Hochwasser, dann Corona. Die Lagunenstadt Venedig kämpft ums Überleben. Sie hörten ein Feature von unserer Korrespondentin in Italien, Lisa Weiß. Den Podcast zur Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de.